Ich begrüße euch herzlich zu diesem Gottesdienst und ich möchte das tun an diesem heute doch etwas schattigeren Sonntag, aber ich glaube, wir finden das alle gar nicht so verkehrt. Ich möchte das tun mit dem Wochenspruch und der Wochenspruch steht im Psalm 33, Vers 12. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Das ist ein mutmachender Vers und wir wollen jetzt ein erstes Lied singen und in diesem Lied wollen wir Gott loben. Und ich fände es schön, wenn ihr dazu aufstehen würdet.
Test.
Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt, wenn der König kommt. Ein Fest voller Gesang, wenn der König kommt, wenn der König kommt. Lachen steckt uns an, wenn der König kommt, wenn der König kommt. Ein Fest voller Gesang, wenn der König kommt, wenn der König kommt.
Ich habe mich da vertan, ne? Wir machen nochmal von vorne, ne? Ich muss das auch nochmal ein bisschen üben.
Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt, wenn der König kommt. Lachen steckt uns an, wenn der König kommt, wenn der König kommt. Ein Fest voller Gesang, wenn der König kommt, wenn der König kommt. Wenn der König kommt, wenn der König kommt. Er kommt zu uns in Schwachheit, er kommt zu uns in Macht, führt uns in seine Wahrheit, vertreibt uns durch die Nacht. Wenn du kurz davor stehst, den Glauben zu verlieren, dann heb den Blick und sieh, der König kommt. Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt, wenn der König kommt. Lachen steckt uns an, wenn der König kommt, wenn der König kommt. Ein Fest voller Gesang, wenn der König kommt, wenn der König kommt. Zieht uns in seinen Bann, wenn der König kommt, wenn der König kommt.
Ihr dürft euch wieder setzen. Ich lese aus Jesaja 42. Das ist jetzt ganz bewusst nicht der Predigttext, aber das ist ein Text, der viel darüber aussagt, wie Gott, wie Jesus Christus mit uns umgeht. Ich lese aus Jesaja 42, die Verse 1 bis 8. Der Herr hat gesagt, hier ist mein Beauftragter, hinter dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt, ihm gilt meine Liebe, ihm habe ich meinen Geist gegeben. Er wird den Völkern der Welt meine neue Rechtsordnung verkünden. Er schreit nicht und macht keinen Lärm. Er hält keine lauten Reden auf den Straßen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er meiner Rechtsordnung bei allen Völkern Geltung verschafft hat. Die Bewohner der fernsten Inseln warten auf das, was er ihnen zusagen hat. Gott, der Herr, hat den Himmel geschaffen. Wie ein Zelt hat er ihn ausgespannt. Er hat die Erde ausgebreitet und Pflanzen und Tiere auf ihr entstehen lassen. Er hat den Menschen auf der Erde Leben und Geist gegeben. Er ist es auch, der gesagt hat, ich, der Herr, habe dich berufen, damit du meinen Auftrag ausführst. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Friedensbringer für mein Volk und zu einem Licht für alle Völker. Die Gefangenen sollst du aus dem Dunkel des Kerkers holen und den blindgewordenen Augen das Licht wiedergeben. Hier sind so zwei Bilder drin, die ich ganz spannend fand. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Und das wollte ich mal so ein bisschen plastisch machen. Das ist also jetzt hier so ein Rohr, ist vielleicht kein Schilfrohr. Das ist jetzt noch nicht verknickt. Wenn wir das jetzt knicken, ich hoffe, das klappt jetzt, ohne dass es mir ganz kaputt geht, so, knicken, dann reißt er es nicht ab. Das heißt also, da ist immer noch eine Verbindung. Es ist noch eine Verbindung. Das heißt also, hier kann auch noch irgendwie Leben durchfließen. Er reißt es also nicht ab. Okay. Das andere Beispiel war das mit dem glimmenden Docht. Und das kennt ihr alle. Man muss sich allerdings vorstellen, dass das früher mit dem Feuermachen wesentlich komplizierter war als heute. Ich habe also hier diese Kerze und wenn ich die Kerze gleich ausblase, dann glimmt der Docht immer noch. Man kann das vielleicht erkennen. Und solange der Docht noch glimmt, solange kann er auch wieder Feuer entzünden. Also wenn ich jetzt mit meinem Halm, das mache ich jetzt nicht, vielleicht da rangehen würde oder mit was leicht Brennbarem, dann würde sich die Flamme auch wieder entzünden. Wenn sie aber gelöscht ist, machen wir jetzt mal so, dann qualmt es auch nicht mehr. Heiß. Okay. Dann geht da gar nichts mehr. Also dann ist das Feuer aus. Dann entzündet sich da nichts mehr. Dann kann da nichts mehr weitergegeben und weitergebracht werden. Und das finde ich eben schon ganz spannend, dass hier gesagt wird, dass er eben das abgeknickte Rohr nicht endgültig kaputt macht oder dass er den glimmenden Docht nicht auslöscht. Ihr habt in dem Gottesdienstmanuskript unten Gebetsanliegen. Wir haben immer für die verschiedensten Missionare verschiedene Gebetsanliegen aufgeschrieben, die ihr bitte mit nach Hause nehmt und im Gebet zu Hause daran denkt. Und wir wollen jetzt auch gemeinsam beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Ich werde hier auch auf die Anliegen von Paschas eingehen. Jetzt warten wir noch einen Moment, bis alle angekommen sind. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir wissen können, dass wir in dir geborgen sind, Herr, dass du den glimmenden Docht nicht auslöschst, dass du das geknickte Rohr nicht abreißt. Es ist gut zu wissen, Herr, dass wir, so wie wir sind, zu dir kommen können, mit all dem, was uns beschäftigt, was uns belastet. Manchmal sind wir selber geknickt und kommen zu dir und du richtest uns auf. Herr, und wir denken auch an Familie Pascha und wir danken dir, dass sie eine neue Arbeit in Deutschland aufgenommen haben. Wir danken dir, dass sie auch verstärkt unter Asylanten arbeiten. Ich danke dir, dass sie diesen Kurs anbieten, Deutsch verstehen, und dass sich viele Menschen angemeldet haben, 10 Teilnehmer, die diesen Kurs besuchen werden. Ich möchte dich einfach bitten, dass sie auch weiter interessiert sind an dir und deinem Wort und nicht nur hier in Deutschland zu sein, dass sie dann auch diese folgenden Kurse, dass sie die wahrnehmen können, Herr, und dass sie was von dir lernen. Ich danke dir, dass wir diesen Gottesdienst hier heute feiern können, Herr, und ich bitte dich auch für Arne Völkel, der gleich predigt. Ich möchte dich bitten, dass das, was er sagt, bei uns ankommt und in unsere Herzen fällt. Amen. Wir nehmen wieder Platz.
In der Gemeinde begrüßen wir immer wieder neue Menschen, das ist wunderbar. In die Gemeinde nehmen wir auch immer wieder neue Mitglieder auf und das ist großartig. Und am nächsten Sonntag wird das auch so der Fall sein, wenn wir zusammen das Abendmahl feiern. Aber heute geht es um eine Verabschiedung und dafür bitte ich mal die Familie Hammerer nach vorne zu kommen. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ah, da kommen sie. Wunderbar. Drei an der Zahl. Grüß dich, Daniel. Guten Morgen. Es ist ein schwerer Weg hier hoch. Hey, grüß dich. Hey. Ja, ihr werdet unsere Gemeinde verlassen. Ihr seid heute hier zum letzten Mal. Und ich dachte, ihr erzählt uns kurz, wohin denn jetzt die Reise geht und was der berufliche Anlass ist.
Ja, uns hat es zum Niederrhein gezogen. Wir sind gestern, deswegen sehen wir auch so aus, umgezogen nach Rheinberg. Haben dann ein super schönes Häuschen gefunden mit Garten, allem drum und dran. Also völlig andere Welt, idyllische Stille. Also hat mit Großstadt nichts mehr zu tun. Aber das wollten wir so als Familie, denn so älter du wirst, hast du irgendwann keinen Bock mehr auf Großstadt. Also merke ich zumindest. Ja, mich hat es beruflich nach Neukirchen-Flüen verschlagen. Ich werde da eine Gruppe aufbauen in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Komplett neues Ding. Ich sag mal, der Weg nach oben ist endlos. Wir fangen jetzt an mit der ersten Gruppe. Meine Frau wird im SPZ in Wesel tätig sein. Die ist ja in der Fachweiterbildung. Vielleicht erzählt sie das mal selber.
Ja, in der Fachweiterbildung für Kinderneurologie. Da werde ich da weiterarbeiten.
Genau. Ja, und Nico hat fußläufig 700 Meter vom Haus entfernt sein Kindergarten. Also das ist alles Führung pur, das hat alles gefunzt, sagt man ja im Pott, ne? Zack, zack, zack. Und das zeigt, dass Gott da total hinter uns steht und wir sind einfach froh für den Neuanfang und hoffen, dass wir da auch guten Anschluss finden, auch so gemeintlich.
Ja, und wir werden deine spritzige Art vermissen, euch als Familie vermissen, das war immer sehr schön. Ihr habt auch, und du hast auch den Hauskreis geleitet hier im Gemeindehaus, eine Zeit lang.
Ihr habt den Holdi-Kreis meinst du?
Ja, ihr habt euch eingebracht in die Gemeinde. Dafür ganz herzlichen Dank. Und
danke auch für alles.
Ja, das war, glaube ich, ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Das war sehr schön. Und euren Jungen nehmt er mit. Und Kindergarten ist super, kann ich dir sagen. Vor allem, wenn er so nah ist. Dann ist das auch das, in der Regel das Spielgerüst nicht so weit entfernt. Große Klasse. Ich habe für euch einen Bibelvers ausgewählt, und zwar den wir eben schon einmal gehört haben, aber den wollte ich euch noch einmal zusprechen. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Zwei Gedanken dazu. Wohl dem Volk, davon ist hier die Rede. Und ein Volk besteht immer aus der Anzahl vieler Einzelner. Und ihr drei gehörte zu unserem Volk hier, zum Stamm der Dortmunder. Und jetzt wechselt ihr in einen anderen Stamm und doch sind wir alle eins. Denn das ist großartig. Als Christen ist man irgendwo nie allein auf dieser Welt. Immer wieder findet man neue Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und so ist das. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Und deswegen ist das schade, dass ihr geht, aber irgendwie finde ich das auch sehr zuversichtlich, weil ihr wieder in der geistlichen, christlichen Gemeinschaft angekommen seid. Wohl dem Volk. Und dann wird weiter gesagt, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Und das finde ich ganz besonders toll, weil ein Erbe wird einem geschenkt und Gott gibt seinen Kindern ein Erbe. Und als Kinder, euer Junge bleibt immer euer Junge. Jetzt hat er auch noch ein Mikrofon, das macht ihn reicher, aber das Entscheidende ist, er hat Eltern und die werden es immer bleiben. Und so ist das mit Gott auch. Wir sind seine Kinder und er wird immer unser Vater bleiben. Und deswegen haben wir immer Anteil an diesem Hallo. Erbe, zu dem ihr erwählt seid. In dem Sinne, Gottes Segen auf eurem weiteren Weg, in euren beruflichen Verpflichtungen und auch auf eurer weiteren geistlichen Reise. Ich möchte noch für euch beten, bitte die Gemeinde aufzustehen. Lieber Gott, lieber Vater, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für Daniel und Evangelia, die in unserer Gemeinde gelebt haben. Wir danken dir für ihren Jungen, den wir hier im Haus haben flitzen sehen, der hier aufgewachsen ist, groß geworden ist in unserer Mitte. Und danke, Herr, dass wir ein Volk sind, weil du uns dazu gemacht hast. Herr, und wir befehlen die Familie deinem Segen an, denn sie gehören zu deiner Erbengemeinschaft. Und die ist unzerbrüchlich, die ist an jedem Tag neu und an jedem Ort gültig. So segne du bitte die Familie Hammacher. Segne du sie in ihren neuen beruflichen Aufgaben. Führe du sie durch deine Kraft und durch deinen Rat. Amen.
Amen.
Ja, ihr Lieben, mach's gut. Gottes Segen euch.
Wir singen jetzt ein weiteres Lied. Das Lied heißt, wer bittet, dem wird gegeben. Und ich denke, das ist auch ein Lied, was in eurer Situation gut passt. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Ihr habt euer Haus gesucht, ihr habt es bekommen, ihr habt den Job gesucht, ihr habt ihn auch bekommen. Er kann auch auf die Bühne und dann kann er hier mich ein bisschen unterstützen. Dann bin ich nicht so einsam. Ja, Norbert, selbstverständlich. Sammeln wir jetzt. Wir sammeln jetzt die Kollekte ein. Die Kollekte ist bestimmt für die Belange der Gemeinde.
Dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Ein Vater gibt seinen Kindern das, was sie brauchen. Wie viel mehr gibst du uns deinen Gaben? Vater, ich danke dir. Von deinen Gaben leben wir, und was wir haben, kommt von dir. Du bist so gut zu mir. Vater, ich preise dich, denn du bist immer da für mich. Lässt deine Kinder nie im Stich. Du bist so gut zu mir. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Ein Vater gibt seinen Kindern all das, was sie brauchen. Wie viel mehr gibst du uns deinen Gaben? Vater, ich danke dir. Von deinen Gaben leben wir, und was wir haben, kommt von dir. Du bist so gut zu mir. Vater, ich preise dich, denn du bist immer da für mich. Lässt deine Kinder nie im Stich. Du bist so gut zu mir.
Neben Liedern können wir auch Gott mit Worten loben. Und das wollen wir tun, indem wir einen Psalm, dem Psalm 95, im Wechsel lesen. Und dazu bitte ich euch nochmal aufzustehen. Ich bitte euch, die eingerückten Passagen zu lesen. Ich lese dann die anderen. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Amen. Wir nehmen wieder Platz und hören auf die Predigt.
Dieser heutige Gottesdienst ist so richtig handmade. Ich finde das super und danke dir, Olaf. Du bist hier ja rund um die Uhr im Einsatz. Wir sind ja in einer Predigtreihe unterwegs zu 1. Mose 1 bis 11 und wer heute Fortsetzung dieser Predigtreihe erwartet, den muss ich enttäuschen, das wird so nicht sein. Ich werde nach den Sommerferien damit fortsetzen und in diesen 4 Wochen bis dahin interimsmäßig über andere Predigt oder über andere Bibeltexte predigen, die mir auch sehr wichtig sind und die Urlaubszeit bietet sich da an, das zu sagen. Und dann, wenn wir alle wieder zusammen sind, machen wir Fortsetzung mit der Reihe aus 1. Mose 1 bis 11. Der heutige Text steht in Matthäus 16, 1 bis 5 und ich lese den einmal vor. Die Pharisäer und Sadduzäer kamen zu Jesus, um ihn auf die Probe zu stellen. Sie verlangten von ihm ein Zeichen vom Himmel, als Beweis dafür, dass er wirklich von Gott beauftragt sei. Aber Jesus antwortete ihnen, wenn der Abendhimmel rot ist, dann sagt ihr, morgen gibt es schönes Wetter. Und wenn der Morgenhimmel rot und trübe ist, sagt ihr, heute gibt es Sturm. Ihr könnt also das Aussehen des Himmels beurteilen und schließt daraus, wie das Wetter wird. Warum versteht ihr dann nicht auch, was die Ereignisse dieser Zeit ankündigen? Diese böse Generation, die von Gott nichts wissen will, verlangt einen Beweis, aber es wird ihr keiner gegeben werden, ausgenommen das Wunder, das am Propheten Jona geschah. Den Beweis werden sie bekommen. Dann ließ er sie stehen und ging weg. Wen Jesus stehen lässt. So habe ich diese Predigt überschrieben. Und die Frage, wer Jesus ist, ist für uns eine elementar zentrale, ganz wichtige Frage. Um ihn geht es nämlich, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus einladen. Um ihn geht es, wenn wir Gottesdienst feiern. Um ihn geht es, wenn wir selber im Glauben unterwegs sind. Aber für viele unserer Zeitgenossen und vielleicht auch für einzelne unter uns ist die Frage noch eine ganz andere Frage. Die Frage nach Gott ist die, ob es ihn überhaupt gibt. Und die Frage ist auch, wie er das alles mit ansehen kann, was um uns herum in der Welt geschieht. Und sie fragen, und du fragst vielleicht auch, bei den vielen Göttern, die in dieser Welt sind, welcher Gott ist denn der richtige? Welche Religionsgruppe betet denn den richtigen, wahren Gott nun an? Oder sind am Ende doch alle egal gleich? Und auf diese Fragen habe ich mich gefragt, dürfen wir auf diese Fragen von unserem Predigttext her eine Antwort erwarten? Die Pharisäer und Sadduzäer, das waren die Gebildeten ihrer Zeit. Sie kannten sich sehr gut aus in den Heiligen Schriften. Sie wussten um die Geschichte, die Gott mit seinem Volk Israel gemacht hatte. Sie wussten um die 40-jährige Wüstenwanderung, wie sie dann schließlich sesshaft wurden, wie sie Könige bekamen und wie sie schließlich ein mächtiges Volk wurden und dann doch alles verloren. Um diese Geschichte Gottes mit seinem Volk wussten diese Männer. Und sie, die da Jesus auf die Probe stellen, wussten auch um die Verheißung, dass schließlich der Messias kommen würde. Der Messias, der das Volk erlösen würde. Der Messias, von dem wir eben in Jesaja 42 gehört haben. Der Messias, der das geknickte Rohr nicht bricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Doch die Männer wollen nicht glauben, dass Jesus dieser von Gott gesandte Messias ist. Die Pharisäer und Sadduzäer haben ein ganz wichtiges Anliegen. Ihnen geht es um Gottes Wirklichkeit. Und dies ist auch unser Anliegen. Auch uns geht es im Glauben und wenn wir Jesus Christus verkünden, um die Wirklichkeit Gottes in unserem Leben. Die Frage ist noch immer dieselbe, heute wie damals. Jesus, bist du der Messias? Bist du der Sohn Gottes? Denn wenn Jesus, der Sohn Gottes, ist der König aller Menschen, dann sollten wir tatsächlich an ihn glauben. Dann sollten wir tatsächlich unser Leben an ihm ausrichten. Dann sollten wir darauf vertrauen, dass er uns mit Gott in Ordnung bringt. Auf diesem Hintergrund ist die berichtete Begebenheit denkbar merkwürdig. Da fragen die Männer nach Jesus, wollen sich mit ihm auseinandersetzen und er lässt sie stehen. Damit ließ er sie stehen und ging weg. Dreht sich um und geht weg. Diese Reaktion war kaum zu erwarten. Gib uns ein Zeichen deiner Gottheit, fordern die Männer Jesus auf. Weise dich aus, damit wir an dich glauben. Und mal ehrlich, bei dem Anspruch, der Messias zu sein, bei dem Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, darf man doch wohl ein bisschen Legitimation und Ausweis erwarten. Also wenn du eine größere Summe tätigst in irgendeinem Laden, dann fragen die dich auch nach deinem Personalausweis und prüfen deine Kreditkarte. Da kommt einer auf die Erde und sagt, hallo, ich bin Gottes Sohn. Da darf man ja wohl erwarten, dass er sich legitimiert. Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt. In der Aufforderung der Pharisäer und Sadduzäer schwingt allerdings auch ein Anflug von Ärger mit. Und mit diesem Anflug von Ärger, und Misstrauen im Herzen schauen wir Tagesschau oder Tagesthemen oder Heute-Journal. Oder wegen mir auch liest du Internet. Wir hören und sehen Nachrichten. Und wir fragen wie die Pharisäer, Jesus, legitimiere dich. Wie soll ich bei all dem, was um uns herum geschieht, an Unrecht, an Folter, an Qual, an Krieg, an Hunger, an Ungerechtigkeit, an Dürre und Brand, an Schmerz und Überflutung. Wie soll ich bei all dem, bei den überfüllten Krankenhäusern und den seelenlosen Menschen, die durch die Stadt wandern, wie soll ich bei all dem an dich glauben, dass du der Sohn Gottes bereits gekommen bist und nicht erst erwartet wirst? Mit diesen Fragen schauen wir Nachrichten. Jesus, legitimiere dich. Wie soll ich bei all dem, was herum um mich geschieht, an dich glauben? Oder vielleicht fragst du auch, weshalb soll ich weiter, ich persönlich an dich glauben, wenn ich doch dennoch mit meinem Leben nicht gut klarkomme? Und damit spreche ich kein Geheimnis aus, dass auch mancher Christ mit seinem Leben nicht gut klarkommt. Da läuft nicht alles rund. Da geht nicht alles easy. Weshalb soll ich dann weiter an dich glauben, wenn ich so mit meinem Normalleben nicht gut klarkomme? Und andere fragen, weshalb soll ich glauben, wofür brauche ich Jesus, wenn ich doch so ohne ihn auch ganz zufrieden bin? Was gibst du für ein Zeichen, dass du wirklich so bedeutsam bist, Jesus? Und Jesus? Lässt der auch uns stehen? Geht weg? Gott, wo bist du? Warum beweist sich Gott nicht? Warum beweist sich Gott mir nicht? Weil kein Beweis davon überzeugen kann, dass du ein Geliebter bist. Weil kein Beweis davon überzeugen kann, dass du eine Geliebte bist. Wenn wir den Berichten des Neuen Testaments folgen, hat Jesus seine Sendung von Gott auf vielerlei Zeichen und Wunder beglaubigt. Er hat Menschen neue Hoffnung gegeben. Er setzte sich unerschrocken für die Rechte der Armen ein. Er war selber einer von ihnen und er kümmerte sich um die sozial Schwachen. Jesus war ein Freund der Kinder. Er respektierte und achtete Frauen genau wie Männer. Viele waren von ihm überrascht, verwundert, sie waren auch begeistert. Aber überzeugt waren sie nicht. Jesus heilte Menschen, er gab ihnen verlorenes Augenlicht zurück, er berührte sie und er heilte Aussatz, befreite Männer und Frauen von Depressionen, von Angstzuständen. Er half Gelähmten wieder auf die Beine, er weckte Tote auf. Wundergläubigkeit, Phantasterei, Selbstheilungskräfte, jedenfalls keine Beweise. Denn selbst Geheilte zeigten sich nicht überzeugt und nicht dankbar dafür. Auch heute berichten Menschen, und vielleicht gehörst du dazu, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Du hast neuen Lebenssinn gefunden, du bist frei geworden von Schuld. Dein Gewissen, das dich ehemals sehr bedrückte, davon bist du frei geworden. Du hast dich mit Nachbarn wieder versöhnt, vielleicht mit Familienangehörigen dich wieder vertragen. Du hast ein Friedensangebot ausgesprochen, es wurde angenommen. Vielleicht bist du ein Mensch, und das wäre großartig, der sein Geld mit anderen teilt, die weniger haben. Du bist ein Christ, der die 10 Gebote achtest. Du erlebst Jesu Nähe möglicherweise im Gebet. Du hörst zu beim Bibellesen und du erfährst seine Gemeinschaft in der Gemeinde. Starke Erfahrungen, aber keine Beweise. Keine Beweise für Gottes Wirklichkeit und Jesu Gottessohnschaft. Ihr Lieben, unsere Situation heute unterscheidet sich nicht von der der Männer damals. Warum, fragt Jesus, versteht ihr nicht, was die Ereignisse dieser Zeit ankündigen? Warum versteht ihr denn nicht, was die Ereignisse dieser Zeit ankündigen? Was waren denn das für Ereignisse? Es waren die gleichen, die wir heute sehen, in aller Welt und um uns herum. Und es waren die Wunder, die Jesus damals wirkte, die er auch heute an uns tut und die doch so wenig überzeugen. Warum beweist sich mir Gott nicht? Weil wer liebt, nicht nach Beweisen fragt. Und wer sich geliebt weiß, findet und hat am Beweis kein Interesse. Darum erwidert Jesus, wie verkehrt sind doch diese Leute. Von Gott wollen sie nichts wissen, aber Beweise wollen sie sehen. Verkehrt sind die Leute, weil sie nicht von Gott geliebt werden wollen. Denn würden sie sich von Gott lieben lassen, wäre die einzig angemessene Reaktion, ihn wiederum zu lieben. Und darauf wollen sie sich nicht einlassen. Und das ist ja tatsächlich so, wenn du den Glauben an Jesus Christus suchst, wenn du von Gott geliebt werden willst, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass du seinerseits ihn lieben wirst. Beides gehört zusammen. Das ist wie in einer Partnerschaft. Darum erwidert Jesus, wie verkehrt sind doch diese Leute. Der einzige Beiß, den sie bekommen werden, entspricht dem, was mit dem Propheten Jona geschehen ist. Der einzige Beweis, den sie bekommen werden, entspricht dem, was mit dem Propheten Jona geschehen ist. Die Erzählung vom Propheten Jona schildert, wie er von einem großen Fisch im Meer verschluckt wurde und nach 3 Tagen wieder neu zum Leben fand, weil Gott dem großen Fisch befahl, Jona wieder ans Land auszuspucken. Und nun mal ehrlich, das soll ein Beweis sein? Das soll der Beweis sein? Dieser eine Beweis, der euch gegeben werden wird, dieses eine Zeichen, diese Geschichte vom Propheten Jona, Beweis für die unbedingte Bedeutung Jesu für seine Gottessohnschaft? Einen noch schlechteren Beweis kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das überzeugt doch nicht. Natürlich nicht. Und das kennen wir schon. Was Jesus Beweis nennt, muss anderer Art sein als das, was wir erwarten. Und er ist es auch. Es ist ein Beweis der Liebe, den Jesus gibt. Die alttestamentliche Erzählung berichtet, Jona fand nach 3 Tagen im Bauch des Fisches zu neuem Leben. Jesus starb am Kreuz und wurde begraben. 3 Tage lang lag er im Grab. Dann wurde er von seinem himmlischen Vater vom Tod zum Leben auferweckt. Der Vergleichspunkt zwischen Jona und Jesus ist also das Leben. Und zwar das Leben, das Gott gibt. Das Leben, das den Tod überwindet. Durch seine Auferstehung von den Toten ist Jesus als Sohn Gottes beglaubigt. Aber natürlich, auch das lässt sich nicht beweisen. Und doch weist uns Jesus hier auf das eine einzige Zeichen hin, das überzeugen kann. Den Beweis der Liebe. Das ist das einzig Zeichen, das von seiner Gesandtschaft durch Gott beweisen kann. Der einzige Beweis, über den wir zum Glauben an Jesus gelangen, ist, dass wir dem vertrauen, dass du dem vertraust, der liebt. Das ist das Zeichen, das uns gegeben ist. Die Liebe Jesu verspricht, dass wir heute mit ihm leben können und morgen durch ihn ewig leben werden. Denn auch wir werden auferweckt dazu. Die Männer damals vertrauten Jesus nicht. Vertrauen zu Jesus findest du nur, wenn du ihm seine Liebe glaubst. Vertrauen zu Jesus findest du nur, wenn du seiner Liebe glaubst und wenn du bereit bist, ihn deinerseits zu lieben. Und darum gingen die Pharisäer und Sadduzäer damals leer aus. Und darum bleibt mir das Leid dieser Welt noch immer unbegreiflich. Und doch kann ich der Liebe Jesu glauben, weil sich uns Gottes Sohn gezeigt hat, nicht als einer, der über der Not aller Menschen schwebt. Und weil er uns auch nicht gezeigt hat, als einer, der alle Not dieser Welt einfach wegwischt. Und weil er sich auch in meinem Leben nicht als ein Souverän zeigt, der immer ebene Wege vor mir ausbreitet und alles gut werden lässt. Nein, deswegen glaube ich nicht an Jesus. Ich glaube an ihn ob seiner Liebe zu mir. Weil er sich mir gezeigt hat als einer, der mit in die Not hineingeht, eben als der Mensch wurde. Als der Leiden persönlich auf sich nahm. Ich glaube an Jesus Christus nicht als an einen Mann, der es auf dem Weg des Aufstiegs zu Gott weitergebracht hat als ich und die meisten anderen Menschen. Sondern ich glaube an ihn, an Jesus, als den einen, der vom Himmel herabstieg, um bei uns zu sein. Jesus ist der eine, der Gott zum Menschen brachte, weil er selber Gottes Sohn war, weil er lebt. Zeichen und Beweise, ihr Lieben, worin sie auch immer bestehen mögen, sind nie lebendig. Dir kann dein Freund, deine Freundin, dein Partner, wer auch immer, so viel Blumen und Rosen schenken, wie er will. Ein Beweis ist das nicht. Dass er dich liebt, erfährst du in der Erfahrung mit ihm, im Umgang mit ihm, in der Ansprache mit dem Partner und im Hören dessen, was er dir sagt und wie er sich dir gegenüber verhält. Wer liebt, fordert keine Beweise, denn sie machen in dieser Beziehung keinen Sinn. Die falsche Antwort auf eine richtig gestellte Frage. Zeichen und Beweise sind nicht lebendig. Sind sie rational oder historisch, philosophisch oder spekulativ, aber auf jeden Fall nicht lebendig. Beweise kann man nicht lieben. Und ein Beweis liebt dich nicht. An Beweise kann ich mich nicht wenden mit meiner Freude. Und an Beweise kann ich mich nicht wenden in meiner Trauer. Mit Christus kann ich sprechen. Vor Beweisen kann ich nicht klagen. Möglicherweise kann ich vor ihnen verstummen. Sie können mich wegen mir auch mundtot machen. Aber ich kann vor ihnen nicht klagen. Aber bei Jesus kann ich mich ausweinen. Denn die Liebe hört zu. Die Liebe trägt mit. Die Liebe duldet. Die Liebe ist barmherzig. Die Liebe ist langmütig und großzügig. Und die Liebe ist Christus in Person. Und vor allem, Beweise können mich nicht lieben. Beweise können auch dich nicht lieben. Sie machen deswegen letztlich auch nie glücklich. Aber Christus liebt. Und dieses eine Zeichen, das ist uns gegeben. Amen.
Wir wollen auf die Predigt antworten durch gemeinsames Gebet. Wir werden also jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben und ich würde mich freuen, wenn viele teilnehmen. Und die andere Bitte wäre, kurz und laut. Wir haben so in der Vergangenheit immer die Erfahrung gemacht bei einer Gebetsgemeinschaft, dass hinten links das nicht gehört wird, was von rechts gesagt wird. Deswegen also die Bitte, kurz, laut und viele. Wir beten. Wir wollen nun gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Wir werden es hier an der Wand sehen. Ich glaube an Gott, den Vater, wir nehmen wieder Platz. Dass wir uns in der Ferienzeit befinden, das merkt man auch an den Informationen, die auf dem Gottesdienstzettel abgedruckt sind. Thilo, du darfst schon mal nach vorne kommen. Wo bist du? Ja, es gibt nicht viele Aktivitäten. Pastor Rolf Zurus hat noch Urlaub vom 8. beziehungsweise er fängt am Montag an, vom 8. bis zum 29. Arne Völkel ist da. Auch das offene Pastorenbüro ist geöffnet, genau. Es macht aber Sinn, sich im Vorfeld über das Gemeindebüro anzumelden. So, Thilo, und du hast eine Aktivität. Dann erzähl uns mal.
Kurz darf ich das nochmal erwähnen, dass wir jetzt in einer Woche am Samstag aufs Wasser gehen. Auch ja, ein kleiner Rückblick auf das letzte Jahr, als wir auf der Ruhr unterwegs waren. Herzliche Einladung, wir sind schon 15 Leute, die mit zwei großen Schlauchbooten unterwegs sind. Wir können bis zu 20 Leute werden. Herzliche Einladung an euch, an eure Arbeitskollegen, bringt sie mit. Und ihr kriegt dann noch Informationen weiter. Kostenpunkt 27,50 €. Nicht ganz günstig, aber es wird ein sehr, sehr schöner Tag in einer sehr schönen Gemeinschaft. Das hoffe ich und das wünsche ich uns. Ja.
Dankeschön. Anmeldung steht hier auf dem Zettel, entweder über die E-Mail-Adresse Bürgerforum oder eben an Thilo Masur direkt und sicherlich auch jetzt hier so im Anschluss an den Gottesdienst. Jetzt sind wir am Ende unseres Gottesdienstes. Er war heute vielleicht etwas anders, aber ich fand, es war ein schöner Gottesdienst und ich möchte euch bitten, zum Segen aufzustehen. Der Segen aus Epheser 6. Allen Brüdern und Schwestern wünsche ich den Frieden und die Liebe und das unerschütterliche Vertrauen, die von Gott, dem Vater, kommen und von Jesus Christus, dem Herrn. Gott in seiner Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, und schenke ihnen unvergängliches Leben. So segne euch der allmächtige Gott. Amen. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag.